dann guckst du ihn halt in die Augen, er guckt dir in die Augen, du siehst diesen roten Punkt und denkst so, ja, yeah, und dann denkst du, boom, und dann kommt die Musik und dann bist du einfach nur. Immer wenn ich getanzt habe, habe ich mich einfach frei gefühlt. Also auch wenn ich Probleme hatte oder wenn wir mal, ich sag mal, einen Sterbefall in der Familie hatten. Also das Tanzen hat mir halt immer geholfen. Ich bin ins Training gegangen und konnte da irgendwie abschalten. Es ging mir wieder gut. Ich konnte es genießen. Es ist einfach, als wenn ich in eine andere Welt eingetaucht bin. Danach kam ja dieses, diese Anfrage in Spanien mit dem spanischen Sänger. Und deshalb, ich glaube an sowas. Wenn du so deinem Bauchgefühl folgst, dann kommt plötzlich irgendwas ganz Neues, was besser passt. Es ist einfach so eine, es ist was Positives. Es ist so, oh, ich kann es gar nicht, es sind so wie 100.000 Schmetterlinge im Bauch und es geht immer höher auch. Und ich denke so, boah, es ist wie so eine Vorfreude. Man will einfach starten. Und seitdem, wie gesagt, über 10 Jahre, habe ich immer wieder irgendwas ehrenamtlich für die Stiftung gemacht. Habe eine Familie auch kennengelernt, die in Hamburg lebt, die ich immer wieder besucht habe, wo ich dann auch wirklich, oh, wie soll ich sagen, fertig war so ein bisschen danach. Ich habe die Familie kennengelernt, bin dann da raus und musste mich erstmal sammeln. Also ich musste wirklich weinen, weil ich dachte, oh Gott, okay, es geht dir wirklich gut, Melissa. Ja. Ne? Es ist, also ich fand das so, oh, es hat mich so umgehauen, wie diese Familie mit dieser Krankheit umgeht. Also wie trotz der Krankheit dieses Mädchen so positiv war, wo ich dachte, okay, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden.
Als Videopodcast auf YouTube.
Ja, moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger-Podcast. Heute mit dem charmant und charmanten...
Immer noch Jens und immer noch charmant und mit...
Christopher. Und heute haben wir in der Mitte eine Dame sitzen, und zwar die Melissa Ortiz-Gomez. Und wir freuen uns mega, dass du da bist. Und du hast da ein sehr turbulentes Leben.
Ja, also erstmal danke, dass ich die Dame sein darf hier, ja, ne, zwischen
schön,
euch.
Dass du da bist.
Turbulent trifft es ganz gut. Ich weiß gar nicht, was alles in meinem Leben schon passiert ist. Also wie wir vorhin ganz kurz im Gespräch auch hatten, man verdrängt so vieles, man lebt und denkt so, ah ja, wenn man so dann mit anderen Leuten spricht, das war ja auch noch, Moment, das habe ich ja auch noch erlebt und das und das und da habe ich gelebt. Es sind so viele Sachen, also eigentlich müsste ich jetzt hier eine Woche bei euch bleiben.
Ja, können wir gerne machen, wir können es ja mal ausprobieren. Ja, also was, wo man dich halt vor allem herkennt, ist aus der RTL-Tanzshow Let's Dance, da hast du mitgemacht und da hast du auch sogar gewonnen. Aber bevor wir da dann vielleicht nochmal dazu kommen, wie das Ganze dann so hinter den Kulissen abläuft, möchten wir erstmal über das Tanzen sprechen, weil das ist ja wirklich eine große Leidenschaft von dir, eine große Sehnsucht. War das schon immer so dein Ziel, dein Traum, dass du sagst, du wolltest immer Tänzerin werden, seitdem du denken kannst, oder hat sich das Ganze so entwickelt?
Also tatsächlich war das nie ein Gedanke, den ich hatte. Ich habe einfach getanzt. Also meine Mutter sagt immer, ich habe getanzt, bevor ich gelaufen bin. Also alle Familienfeste, ich meine, Spanier, kannst du dir vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, da wird immer viel getanzt, viel gefeiert. Ich war immer auf der Tanzfläche mit dabei, mein Papa sowieso und dann hat sich das so ganz von allein entwickelt. Ich habe typisch mit Ballett angefangen, Flamenco als Spanierin natürlich auch.
Wie alt warst du da?
5, 6. Ja, also das hat recht früh angefangen. Und dann bin ich tatsächlich durch einen Klassenkameraden zum Turniertanzsport gekommen.
Klassenkameraden?
Kamerad, ja. Seine Eltern haben, glaube ich, damals getanzt. Und ich war die Einzige in der Klasse, die von der Größe gepasst hat. Alle waren groß, ich war klein. Bin es immer noch. Und da hat er mich gefragt, ob ich mit ihm tanzen möchte. Ich war 10, 11, so, ja, okay, wenn es unbedingt sein muss. Und so hat das Ganze dann angefangen. Und das hat sich dann ganz von alleine entwickelt. Ich hatte super Trainer. Es hat immer Spaß gemacht. Meine Mutter hat halt immer gesagt, okay, solange die Schule gut läuft, darfst du es machen. Und das war irgendwie ein Selbstläufer. Und so hat sich das entwickelt. Also gute Trainer gehabt, gute Tanzpartner, gute Erfolge. Und dann ging das irgendwie ganz von alleine. Also ich wollte nie mit Tanzen mein Geld verdienen. Ich habe halt getanzt, das war mein Sport, wie jetzt andere vielleicht zum Fußball gehen, war das so mein Ausgleich. Und ich war halt immer irgendwie gut da drin. Und irgendwann dann deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Dann kam das Abi, dann kamen Jobs und so hat sich das dann halt irgendwie entwickelt.
Die Kombination ja ganz gut geklappt, ne? Mit Schule, Abi hast du gemacht, also warst du auch in der Schule dann ja auch, glaube ich, eine gute Schülerin?
Ja, sehr gut sogar, okay. Kleine Streberin. Okay. Und ich wollte tatsächlich damals auch Jura studieren, also ich wollte wirklich was komplett anderes machen und bin in der Abi-Zeit angesprochen worden von einer Tänzerin aus Spanien. Die haben zu der Zeit eine Tänzerin mit meinem Look gesucht für einen spanischen Popsänger. Mhm. Und ich hätte dann über den Sommer irgendwie nach Spanien gemusst und mit dem halt irgendwie auf Tournee. Da dachte ich, okay, bevor das Studium anfängt, ist doch eine gute Sache.
Das ist ein Traum auch, oder?
Ja, ja, das, also ich habe oft, also meistens habe ich nicht nachgedacht, sondern ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört, dachte, okay, das ist eine coole Sache, machst du. Und meine Lehrer waren sowieso immer so drauf, dass die gesagt haben, okay, solange die Noten stimmen, ich bin wirklich zu den Proben geflogen, für die Prüfungen, Abi-Prüfung bin ich wieder zurückgeflogen, dann habe ich die Prüfung gemacht, dann bin ich wieder zurück nach Madrid geflogen, es ging ein Hin und Her, ja, habe den Sommer dann dort in Spanien verbracht, wir waren dann auf Tournee und dann, wurden aus diesen 3 Monaten 4 Jahre. Das war es dann auch mit meinem Jurastudium. Aber
war ja eine weise Entscheidung, wenn man jetzt im Nachhinein zurückblickt, oder?
Ja, es hat sich einfach richtig angefühlt. Mhm. Also es war einfach, also mein Papa hat ja immer gesagt, weil meine Mutter natürlich, ne? Ach Kind, willst du nicht was Richtiges machen? Eine Ausbildung und du musst doch und hier an deine Zukunft denken. Und mein Papa hat immer gesagt, hey, solange das Kind glücklich ist, dann ist es dir gut geht. Auf das Herz, ich bin Bauchmensch. Also alle Entscheidungen, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, waren schreckliche Entscheidung. Also wirklich nicht gute Entscheidungen. Wirklich. Also ganz, ganz schlimm. Und die Bauchentscheidungen waren einfach immer die besten. Ja.
Ja, das ist schön, ja. Aber Jens macht es keinen Unterschied. Aber
Entscheidungen sind immer schlecht. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass das kommt.
Ihr habt euch schon gern, ihr beiden.
Ja, total.
Total. Dicke Buddies.
Deshalb sitze ich auch in der Mitte zum Schlichten.
Genau. Ja, du hast vorhin so beim Tanzen als Sport gesagt. Ja. Also über Sport gesprochen.
Ja.
Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ist Tanzen für dich eher Sport oder eher Kunst?
Es ist beides. Es ist natürlich eine Kunst, aber es ist einfach, hat den sportlichen Effekt, du musst halt im Training sein. Ne? Du hast, das ist so die Feinmotorik, die wird halt in Anspruch genommen. Und wenn du da, ich habe das ja gemerkt, wenn ich mal eine Woche nicht im Training war, da musst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Du musst die Kondition mitbringen, du musst diese Feinmotorik über diese Wettkämpfe auch halten. Du musst, klar, die Kunst dabei ist natürlich, das leicht ausschauen zu lassen, dann das ganze, ne, das ganze Outfit, die Musik, das Miteinander mit dem Partner, das ist so das Künstlerische, finde ich, dich in eine Rolle zu begeben, weil jeder Tanz ja auch einen anderen Charakter hat. Aber das durchzuhalten und dann wirklich Woche für Woche, also jeden Tag im Training zu sein, also ich habe wirklich, bin von der Schule nach Hause, habe vielleicht mal schnell was gegessen, ab ins Training, auf dem Rückweg dann die Hausaufgaben gemacht und das wirklich Tag für Tag, Wochenende auf irgendwelchen Spezialtrainingscamps oder Turniere, Wettkämpfe auf der ganzen Welt unterwegs und das ist halt das Sportliche. Mhm.
Aber neben dem Sportlichen, ist es ja auch so ein bisschen, ist Tanzen ja auch ein Ausdruck so.
Ja,
ne? Je nachdem total. Auch, wahrscheinlich auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Stil man
du wirst der Sternenschwan vermutlich.
Ich werde der Sternenschwan, kann sein. Wäre ich sehr, sehr dankbar drüber, wäre doch voll gut. Ja.
Hast du die Kerne rausgeboxt?
Abkauft, ist doch wunderbar. Ne? Also, aber man versucht ja irgendwie, sich auszudrücken. Ne? Wie gesagt, unabhängig davon, welchen Stil man vielleicht macht, gibt ja auch mehr Stile, die sind mehr Freestyle, sind manche sehr durchchoreografiert oder so. Aber die Choreografie entspringt ja auch irgendwo her.
Ja.
Inwiefern drückst du dich neben dem Sportlichen mit dem Tanzen aus, deine Persönlichkeit?
Also eigentlich mit allem. Also ich muss sagen, immer wenn ich getanzt habe, habe ich mich einfach frei gefühlt. Also auch wenn ich Probleme hatte oder wenn wir mal, ich sag mal, einen Sterbefall in der Familie hatten. Also das Tanzen hat mir halt immer geholfen. Ich bin ins Training gegangen und konnte da irgendwie abschalten, es ging mir wieder gut, ich konnte es genießen. Es ist einfach, als wenn ich in eine andere Welt eingetaucht bin. Und da ging es mir gut. Da war ich irgendwie safe, da war ich sicher und da konnte ich einfach mein Ding machen. Und es war für mich wirklich wie eine Medizin auch. Es war eine Herzenssache oder es ist immer noch eine Herzenssache.
Macht das einen Unterschied, wenn du mit einem Partner oder Partnerin oder in der Gruppe tanzt oder wenn du alleine tanzt?
Ja klar, also wenn du alleine tanzt, bist du natürlich nur auf dich selbst oder ne, für dich selbst auch verantwortlich. Wenn du mit einem Partner tanzt, kommt es natürlich darauf an, wie ist dein Partner auch drauf, ne? Wie ist gerade die Chemie. Und da habe ich ja auch von bis in meiner Karriere gehabt, also Partner, wo das super geklappt hat, wo wir uns wirklich blind verstanden hatten, uns nur angeschaut hatten, okay, das machen wir nicht, nee, das machen wir nicht. Oder wir gehen heute lieber Eis essen, ja. Und andere Partner, wo ich echt auch nach jedem Training geweint habe, ne? Also, weil das einfach.
Weil das so intensiv war?
Weil das psychisch einfach schrecklich war, weil es einfach überhaupt nicht gepasst hat. Mhm. Aber du wusstest, okay, wir brauchen uns gegenseitig, weil wir jetzt sportlich, da kommt der Sport wieder, ne, erfolgreich sind. Wir haben die deutsche Meisterschaft, wir müssen das jetzt durchmachen, auch wenn es eigentlich überhaupt keinen Spaß in dem Moment macht.
Das ist aber schwer sein.
Das ist sehr schwer. Es geht, also du musst wirklich vom Kopf her sehr, sehr stark sein. Du musst auch ein sehr starkes Umfeld haben. Also ich habe Gott sei Dank immer meine Familie gehabt, die mich immer wieder aufgefangen haben. Aber es war wirklich, also bei zwei, dreien, wo ich hart gekämpft habe, um nicht aufzugeben. Und die Trainer sagen auch alle, also der, der wirklich das Durchhaltevermögen hat, der schafft es dann nachher auch.
Ja. Wahnsinn, ja.
Hand auf Herz, hast du mal aufgehört? Musst du aufgegeben? Hast du
was? Also, mit dem Tanzen selber habe ich nie aufgehört, mit dem Turniersport ja. Tatsächlich nach einem Partner, wir waren erfolgreich, aber irgendwie war das die Chemie, das hat einfach nicht gepasst. Wir waren dann im Ausland in London auf dem Turnier, waren auch da wieder erfolgreich, sind zurückgeflogen. Mhm. Er hat die ganze Zeit nicht ein Wort mit mir gesprochen. Und dann dachte ich, okay, ich frage ihn einfach mal, sag mal, warum redest du nicht mit mir? Also ja, was soll ich denn mit dir reden? Ich so, okay, ja, wir sind Partner, vielleicht können wir uns ein bisschen unterhalten.
Macht Sinn, ne?
Und dann sagt er, nee, wieso, die Chemie passt ja nicht. Und das war für mich so ein Klick in dem Moment. Ich guckte ihn nur an und dachte, okay, also wenn die Chemie nicht passt, dann lass uns doch bitte aufhören. Ja, und dann habe das war für mich so ein Cut, wo ich gesagt habe, warum mache ich das? Und habe dann einfach gesagt, gut, das passt nicht mehr, das möchte ich nicht. Und danach kam ja diese Anfrage in Spanien mit dem spanischen Sänger. Und deshalb, ich glaube an sowas. Wenn du so deinem Bauchgefühl folgst, dann kommt plötzlich irgendwas ganz Neues, was besser passt.
Mhm. Ja, schön. Auf jeden Fall. Also ich kenne es ja nur ein bisschen von der Schauspielerei. Da gibt es ja auch ganz oft, dass wenn man irgendwie Liebespaar spielt oder dass man ganz oft dann hört, oh, die funktionieren so toll als Liebespaar, die sind garantiert auch privat zusammen.
Boah,
und dann
du denkst
geht das
so
halt
auf.
Vielleicht gar nicht so. Ja. Sorry, man denkt man es einfach so, oder? Man ist über jede Minute froh, wenn man den Menschen nicht sehen muss oder andersrum. Ja. Dann ist es auch float, aber was ich damit sagen will, das sind zwei unterschiedliche Welten. Einmal, wie man sich selber fühlt und wie man es rüberbringt. Und gut, wir haben natürlich vor der Kamera dann auch immer eine Regie, die da natürlich auch was inszeniert. Ihr habt ja in dem Sinne ja aber auch einen Coach.
Unsere Trainer. Ja.
Und gibt es das oft, dass man sagt, die Chemie zwischen uns privat passt nicht, aber die Chemie beim Tanzen, diese Magie, die passt irgendwie?
Jein, für einen gewissen Zeitraum.
Okay.
Also es ist tatsächlich so, ich sag mal, eine Karma-Beziehung. Mhm. Man braucht sich dann für diese Zeit, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich noch am Anfang war, keiner wollte mit mir tanzen. Also mein damaliger Tanzpartner, mit dem ich gestartet bin, der hat dann einfach keine Lust mehr gehabt.
Woran liegt das dann?
Dem war das dann zu anstrengend, ne? Weil dann kam halt so technische, der sportliche Teil kam dann dazu.
Okay. Mhm.
Und ich habe natürlich Blut geleckt und wollte mehr. Und keiner wollte mir eine Chance geben, weil ich natürlich Anfängerin war. Und überall haben wir gefragt, meine Trainer und alle, nein, 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 weil es ist ja eine Anfängerin. Gut, dann musste ich mit einem tanzen. Den mochte ich überhaupt nicht. Den fand ich, ich habe da geflucht auf Spanisch, das könnte ich gar nicht vorstellen. Meine Mutter immer so, das kannst du. Und die anderen immer, was sagt sie denn? Und meine Mutter, sie hat heute Kopfschmerzen.
Ne?
Das war echt, also es war nicht schön. Und meine Trainerin hat damals gesagt, mach das, Melissa, vertrau mir. Tanz mit ihm, das ist wie ein Sprungbrett, weil dann wirst du gesehen, weil du mit ihm hast du die Möglichkeit, dann auf den Wettkampf zu gehen. Und das war dann auch so. Auf dem Wettkampf hat mich dann ein anderer Trainer entdeckt und gesagt, das Mädel ist gut. Dann habe ich mit einem anderen Jungen dadurch angefangen zu tanzen. Und plötzlich auf dem nächsten Wettkampf waren wir das beste deutsche Paar und alle anderen, die nicht mit mir tanzen wollten, waren hinter uns. Und dann kamen die alle an zu meiner Mama und haben gesagt, es tut uns so leid, dass wir deiner Tochter keine Chance gegeben haben. Und das war so damals so, wo ich gedacht habe, okay, vertraue deinem Trainer. Und das ist halt echt das Wichtige. Ne, bei euch ist es die Regie, bei uns ist es halt das Trainerteam, das muss halt passen. Und wenn die sagen, ich hatte Kleider an, wo ich dachte, um Gottes Willen, oder Frisuren hier mit so einem Teletubby hier Teil, hier oben. Aber wenn der Trainer sagt, mach das, dann machst du das.
Ja. Aber es gibt auch immer einen Unterschied zwischen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung. Ja, ne? Ja, ich kann mich noch an eine Stunde im Schauspielunterricht erinnern, wo man sich so ein Bild ausmalen sollte, man ist im Sturm und so, ne? Und mitten auf dem Meer. Und ich bin dann über die Bühne gewandelt mit Augen zu und ich habe mich voll im Sturm gesehen. Ich habe mich voll im Sturm gesehen, und alles so im Meer, das Meer tobte um mich herum und so. Ja. Und dann dachte ich so, ich habe es voll gefühlt. Und dann sagte auf einmal, der Schauspiellehrer sagte so, ja gut, glaube ich dir, dass du es gefühlt hast? Wir nicht. Und das wurde auf Video aufgezeichnet und da hat man mich da einfach wirklich nur so mit geschlossenen Augen so rumtänzen sehen. Ich habe das Meer gesehen, aber niemand anders hat gesehen, dass ich das Meer gesehen habe.
Kann mir das so wirklich vorstellen.
Deswegen meine ich also diese Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung, dass man vielleicht einfach so zwischen der Tanzpartner gar nicht die Chemie hat, aber nach außen hin wirkt es vielleicht so, ey, das ist ja magisch.
Was es ist ja auch so eine Art Schauspiel. Also solche Momente, wie du hattest. Das ist
doch Ausdruck, oder?
Ja, total. Aber also ich fühle da voll mit dir. Also ich hatte auch Momente, wo ich dachte, boah, ich bin so gut. Und dann kommt der Trainer und sagt, so, geht das Ganze jetzt noch mit Rhythmus? Und dann stehst du da und denkst so, okay.
Geht das Ganze auch mit Tanzen?
Ja, genau. Ja. Nee, aber das ist schon, ja, da hast du recht. Also es ist manchmal, ne, passt es so innerlich nicht, aber nach außen hin. Und dann machst du das auch. Aber ich finde, es ist halt super wichtig, dass es dir dabei auch gut geht. Und irgendwann merkst du, okay, es ist die Grenze erreicht, es passt nicht mehr. Ja. Und dann ist es auch okay zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, genau. Es ist ja im klassischen Sinne so, zumindest bei den meisten Tänzen, dass die Männer ja führen. Und es ist auch, wird auch so ein bisschen aufgebröckelt oder so, aber im Prinzip ist es ja immer noch so. Ne?
Ja.
Kannst du vielleicht erklären, warum ist es so und warum es vielleicht auch, wenn es denn so ist, wichtig ist?
Also wenn beide, ist es wie ein Gespräch. Ne? Also es ist natürlich so, dass in erster Linie der Mann führt, aber es gibt auch viele Momente im Tanz, wo die Frau die Führung übernehmen kann. Oder der Mann gibt den Impuls und sie macht etwas da draußen. Das ist ja wie eine Unterhaltung, das ist ja wie ein Gespräch. Und das ist nachher das Spannende. Also wenn beide gleichzeitig irgendwas machen wollen würden, das würde ein Chaos ergeben. Und das wäre dann total, ja, es wäre einfach nur chaotisch, nicht mehr lesbar und auch nicht schön. Also ich finde gerade das Schöne, er macht was, sie reagiert da drauf, dann gibt sie vielleicht einen Impuls, er macht dann was und es ist halt eine Harmonie, die dann dadurch entsteht und einfach auch eine Geschichte, ein Gespräch und das fand ich immer schön am Tanzen. Ich meine, das Tanzen hat sich natürlich auch verändert. Früher, als ich noch sehr aktiv war, ging es sehr um dieses Mann-Frau, die Geschichte, die Musik dabei. Heute ist natürlich alles viel moderner geworden. Wer kann mehr drehen? Wer kriegt mehr Akrobatik rein? Das war damals nicht so, ne? Und das, was damals wichtiger war, war für mich der Ansporn und die Motivation und der Grund, warum ich tanzen wollte. Ja.
Und das Folgen wird ja auch oft unterschätzt.
Total.
Ne? Also, jemandem zu folgen, ist ja auch wirklich schwer, weil du musst ja wirklich das Gespür für diese Person haben, du musst erahnen können, ne? So, genauso wie das Führen. Also es ist beides gleichwertig schwer und
es
besonders.
Es ist wie im Leben, das ist wirklich das Miteinander. Und deshalb in meinen Kursen, die ich jetzt auch mit Erwachsenen habe, so Salsa-Kurse zum Beispiel, kommen so viele Paare, die sagen zu mir, oh Melissa, du bist unsere Ehetherapie.
Ja.
Wirklich, weil ich sage mal, ne, das ist ein Miteinander, ne? Achtet aufeinander und ne, mal kann er die Führung, dann kann sie auch mal, da muss man sich mal helfen, wenn man gerade was Neues macht. Ne, dann, es gibt so viele Parallelen, das ist echt sehr, sehr spannend. Ja. Ich lerne auch selber täglich dazu.
Finde ich jetzt auch gerade spannend, muss ich auch
voll,
sagen.
Voll,
also, hätte ich jetzt nicht so umgedacht.
Ja. Ja,
beim Salsa gibt es ja auch, also ein bisschen mal Salsa, gibt es ja auch den Kreis, wo man sich da auf unterschiedliche Partner und Partnerinnen einstellen muss und dann immer jede Figur dann einfach eine andere Partnerin hat. Und das ist auch immer total witzig zu beobachten, wo du dann einfach denkst, so eben hat das total geflowt und auf einmal gar nicht mehr. Oder auch viele Frauen, die dann führen wollen.
Das kenne ich total. Also ich führe natürlich nie, aber sonst.
Genau. Aber im Leben hast du dann die Hand drauf.
Ja, auch im Tanzen. Also es ist nicht immer leicht, nicht immer leicht abzugeben. Aber es ist einfach, ich sage auch immer, es macht auch wirklich Spaß abzugeben. Also es ist schön, nicht immer die Kontrolle haben zu müssen.
Voll. Das ist auch schwer, sich immer alles im Voraus zu überlegen, was muss man machen, wenn jemand darauf wartet, auf deine Entscheidung wartet.
Also ich ziehe den Hut vor den Herren immer, also vor den Leadern, weil das echt nicht ohne ist. Also ich sage immer zu den Ladies in den Kursen auch hier, ne, klopf mal beim Herrn auf die Schulter, sagt mal danke, dass er dabei ist, weil es ist ja keine Normalität, dass der Mann sagt, ey komm Schatzi, lass mal in den Tanzkurs gehen. Das ist ja meistens eher die Frau, die das gerne machen möchte. Und für den Mann, das ist natürlich, also er muss sich selber koordinieren, er muss wissen, was er gleich machen muss, damit sie auch noch glücklich ist, ne? Dann das Ganze zur Musik und dann gibt es so viele Figuren und. Das sind so viele Sachen, die er koordinieren muss. Und das habe ich aber auch erst verstanden, als ich angefangen habe, Trainer zu sein. Dann habe ich das verstanden und dann war ich auch netter zu meinen Partnern.
Wann bist du? Schön, dann war ich netter zu meinen Partnern.
Hatte ich sehr Verständnis ja, sehr gut. Für Dinge. Gut.
Wann bist du denn angefangen, nett zu werden?
Tja, als ich mit dem Trainer ja, genau. da sein war.
Wann war das denn ungefähr?
Ich glaube, so mit 15, 16 habe ich angefangen, so die ersten Stunden zu geben. Wow. Ja.
Das genau. ist früh, ne?
Ja.
Und welcher Weg hat dich dann letzten Endes, du hast gesagt, du bist deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften getanzt. Mm. Welcher Weg hat dich letzten Endes zu Let's Dance geführt?
Joachim Lambi. Nee, also tatsächlich hatte ich ja, ich war 4 Jahre in Spanien. Ich glaube 4 Jahre, ja. Madrid, Barcelona, ne, da auf Tournee die ganze Zeit und habe von Let's Dance eigentlich nichts mitbekommen. Mm. Dann war ich auf einem Wettkampf zu Besuch in Deutschland. Bin auf Joachim Lambi getroffen. Der hat mich daraufhin dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie eine Bewerbung dazulassen für Let's Dance.
Man muss eben dazu sagen, für die Leute, die nicht Let's Dance kennen, ist Juro, ne?
Genau, Joachim Lambi, Juro, also der Juro, also überhaupt, ne? Dem Let's Dance Juro. Mhm. Und der hat mich gefragt und dann habe ich so, ja, keine Ahnung, was es ist, aber okay, habe ihm dann meine Unterlagen mitgegeben, er hat es weitergereicht und daraufhin wurde ich zu einem Casting eingeladen. Mhm. Und damals hatte ich noch einen Bob, kurze Haare. Lief auch alles super. Ich habe mir halt keinen großen Kopf gemacht. Ich kannte die Sendung nicht. Für mich, mein Leben lief. Ne? Ich war glücklich. Und ja, dann hieß es irgendwie, ja, schön, dass du da warst, aber deine Haare, wir haben schon jemanden mit kurzen Haaren. Sag ich, gut, dann halt nicht. Ne? Kein Problem. Habe mein Leben weitergemacht. Und ein paar Wochen später haben die mich wieder angerufen. Melissa, wir wollen dich, aber deine Haare. Ich so, okay, meine Haare. Da haben die mir meine Haare verlängert.
Krass. Ja. Was nicht alles im Fernsehen möglich
ja.
ist, ne?
Ja. Jens hat ja auch so ähnliche Erlebnisse
mit der Haaren gehabt. Ich hatte lange Haare.
Bei RTL haben die mich damals genommen. Ich hatte keine. Also
wegen deiner langen Haare?
Ja, tatsächlich. Ich hatte nicht so ein cooles Zeug.
Er konnte nichts, aber
ich
hatte lange Haare.
Aber ich hatte lange Haare. Und deswegen haben die mich genommen. Das war wirklich. Später haben sie das offiziell auch zu mir gesagt. Lieber Jens, wir haben dich genommen. Nicht, weil du so, so überzeugend warst und weil du so ein tolles Zeugnis hast. Nein, weil du. Brauchten endlich mal einen Praktikanten mit langen Haaren.
Der cool ist, genau. ne?
Und der Praktikant hat es dann aber allen gezeigt und ist dann da geblieben.
Und ist dann zum Friseur und hat einmal...
Nee, erst nach 2 Jahren. So läuft das nicht mit Jens.
Aber es ist echt verrückt, ne? Ja, diese Typfrage. Also ja, da war halt eine total tolle Kollegin mit kurzen Haaren und deshalb ging das nicht. Und es war mir in dem Moment nicht bewusst, aber nach dieser ersten Staffel, wo ich dann dabei war mit langen Haaren, habe ich dann die Haare wieder normal gehabt. Und dann war ich auf einem Event und dann wurde ich tatsächlich mit der anderen verwechselt. Und ich dachte nur so, guckst du mir gerade ins Gesicht? Also das ist so, wir sehen komplett verschieden aus, aber dennoch wurden wir verwechselt, weil die Leute halt so, ne, ach, das ist die Latina, das ist die mit kurzen Haaren, das ist die, das, also du hast halt so Typen und ja, wirst halt auch mal verwechselt dann, ne, nur wegen der Haare.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und du hast dann ja sogar eine Staffel, mindestens eine, soweit ich weiß, hast du ja sogar gewonnen.
Ja,
ne?
Eine.
Genau. Ich glaube, mit Manuel Cortez hast du zum Zeitpunkt getanzt.
Kennst du den?
Nicht gut, aber ich habe ihn schon ein, zwei Mal gesehen.
Schauspieler?
Ja, genau. Deshalb dachte ich, vielleicht gibt es da irgendwie. Bin ich auch und Berlin, gekommen. Ne?
Und Berlin, genau. Wie war das da hinter den Kulissen? Was war da so los bei so einer Staffel? Also generell nicht unbedingt nur in dieser, sondern wie läuft das da so ab? Ist es so, wie man sich das vorstellt oder steckt da noch mehr dahinter?
Oh, da steckt so viel dahinter. Das ist immer aufregend. Es ist, ich habe das geliebt. Also alle 4 Jahre, die ich dabei war, ich muss sagen, ich hatte auch wirklich Glück mit allen 4 Tanzpartnern. Das waren alles wirklich total tolle Menschen. Und es lief immer alles harmonisch ab. Wir haben unser Training gehabt, dann bist du halt nach Köln ins Studio für diese ganzen Durchlaufproben, ne? Die Generalprobe am Donnerstag, dann die Show. Es ist immer ja mit viel Stress, aber positiver Stress. Also während die Kamera läuft, sind sie alle am Lächeln, ne? Und alles ist gut. Dann heißt es Pause und dann rennst du, entweder gehst du auf Toilette, ziehst dich um, musst was trinken, dann wird hier noch was gebraucht, da, die alle sind so aufgeregt und dann noch 10 Sekunden, dann rennst du wieder lächeln und dann geht's halt wieder weiter, ne? Also es geht vieles schief, was natürlich nicht gesehen wird auch. Kleider reißen, Schuhe gehen kaputt, dann vergisst du die Choreografie oder dein Promi-Partner. Also meine waren immer tierisch aufregend. Das heißt, du warst eher auch Psychologe als Tänzer auch.
Ja, du warst ja auch der Profi.
Ja, du musstest immer die wieder runterholen und sagen, es ist alles gut. Ich meine, das ist ja auch heftig. Ne? Das ist eine Live-Sendung mit einem Millionenpublikum. Wenn da was schief geht, dann geht es schief.
Da muss man tatsächlich auch sagen. Ne? So oft aus Erfahrung sind Aufzeichnungen, kannst du drehen und kannst du wenden und kannst du vieles noch machen. Ja. Bei einer Live-Sendung, geht live ist live. Live dann, ist wenn live. Da was schief geht, geht's schief.
Ja,
das ist so. Kannst du noch so viel
proben? Ja, und bei uns Sportler, also bei uns Leistungstänzern, sag ich jetzt mal, wir sind das ja gewohnt. Wenn was schief geht, machst du was draus. Aber sag ich mal, die Promis sind dann natürlich in dem Moment erstmal überfordert. Okay. Es sind natürlich manche, die haben vielleicht Erfahrung damit, ne? Und andere halt gar nicht. Gerade auch wenn du aus dem Schauspiel kommst, wo du natürlich eher so in deiner Geschichte bist, in deinem Raum und nicht so flexibel reagieren darf, sondern eher in der Story bleiben sollst, dann ist es in so einem Moment, wenn was schief geht und du musst flexibel und spontan irgendwas anderes machen, vielleicht auch eher schwierig.
Ja, gut, es kommt natürlich darauf an, was man für eine Schauspielart und Weise oder sowas an den Tag legt. Ne? Ja. Klar, da wird natürlich auch improvisiert in einigen Sachen und so, aber ich kann das nachvollziehen, wie du das meinst. Es sind ja dann teilweise auch von Leuten, die vielleicht auch schon mal Tanzerfahrung haben, bis hin zu wirklich kompletten Anfängern, Vollhorsts, würde man hier oben in Norddeutschland sagen, die wirklich mit Tanzen nichts zu tun hatten. Ne? Ja. Und klar, man wird da bezahlt für die Show und das ist natürlich auch eine Aufmerksamkeit, aber was, wenn man das so sich so ein bisschen ansieht, recht schnell festgestellt wird, ist, dass die Leute trotzdem irgendwie, die meisten jedenfalls, so ein Ei verpackt, dabei bleiben zu wollen und stürzen sich so ins Abenteuer.
Ja.
So, kannst du das nachvollziehen, halt, warum das so ist?
Na, das ist halt schon, du kommst halt an deine Grenze und das ist halt, finde ich, ein unglaublich tolles Gefühl, wenn du merkst, boah, da geht noch mehr und ach komm, und dann hast du Erfolg und dann dieses immer wieder Woche für Woche und zu merken einfach, wie du dich entwickelst und was du schaffen kannst und dann auch im Team. Ich glaube, das ist einfach eine große Motivation und auch mit den Leuten allgemein, dieses komplette Team ist einfach auch immer sehr, positiv. Also es pusht dich enorm. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich weiß auch, Spaß. Ich weiß gar nicht, wie wir das immer alles geschafft haben mit diesem Druck. Diese zwei Tänze, dann sind es drei Tänze die Woche. Und ich habe immer gedacht, das packen wir nie im Leben, aber es funktioniert. Und die Promis, die merken einfach, boah, das geht. Und es macht auch noch Spaß. Mhm. Und es tut ja auch was mit dir, das Tanzen. Ne? Es löst so viel. Und ich glaube, das ist dann für viele Promis auch einfach so ein Wow-Effekt in dem Moment. Und dann wollen sie einfach mehr.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also,
und das ist Adrenalin. Ne? Also so eine Live-Sendung, das ist so, das pusht dich.
Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ja, das weiß ich selbst noch. Bei mir war es, wenn wir Live-Sendungen hatten und ich war hinter den Kulissen.
Ja.
Da hatte ich schon Adrenalin pur, weil du bist ja, hast auch eine Verantwortung. Aber wenn dann die Leute vor der Kamera sind, das ist noch was ganz anderes. Ja, ne? Also daher kann ich das total nachvollziehen.
Und die wollen natürlich auch abliefern. Ne? Die wollen sich dann nicht zum Horst machen, zumindest die meisten nicht. Also wie gesagt, ich hatte immer Leute, die wirklich super ehrgeizig waren. Der Manu, also bei dem musste ich immer sagen, so Manu, Trainingsende. Also der hätte am liebsten noch mehr trainiert. Der war so fleißig. Und auch gerade, wenn er dann gemerkt hat, boah, es war voll gut, es hat geklappt, komm, noch eine Runde, sage ich, nee, man soll aufhören, wenn es gut war. Ne? Also der hat da wirklich so Gas gegeben, ja. Und du bist halt auch richtig, also ich war sehr, sehr stolz immer.
Ja, kannst du auch sein.
Auf die, ja.
Das solltest du ja nicht nur auf die, auch
auf also
die.
Auf mich natürlich auch.
Ich denke, aber so als Team wir dann auch getreten sein.
Ja.
Ne?
Ja,
cool. Mit der Let's Dance-Teilnahme im Allgemeinen vielleicht, aber vielleicht auch mit dem Sieg dieser Staffel. Was hat sich verändert? Wurde alles leichter? Wurde alles komplizierter? Oder hat sich vielleicht auch gar nichts verändert?
Also bei mir war es ja ein Mischmasch. Bei mir war in der Zeit so viel los. Also natürlich steigert das deinen Wert, ne? Deinen Marktwert. Das ist ganz klar. Also jetzt noch viel, viel mehr, als ich damals Let's Dance gewonnen hatte, 2013. Das ist eine Ewigkeit hergefühlt. es gab Instagram, aber es war so der Anfang von Instagram. Ich weiß noch, mein allererstes Instagram-Foto war bei Frauke Ludowig im Studio. Kannst du dir vorstellen? Ne? Mhm. Das heißt, ich habe so diesen Instagram-Push, den jetzt viele meiner Kollegen natürlich jetzt haben, gar nicht mitgenommen.
Da gab es nur Facebook, ne?
Und ich muss gestehen, ich bin ja so ein bisschen oldschool. Mhm. Ich habe mich immer sehr schwer getan mit dieser ganzen Social-Media-Geschichte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, du musst das machen, weil es ist wichtig, ne? Mhm. Für den Job auch und so. Aber es hat, also alle haben dich gebucht, alle wollten dich irgendwie für Workshops haben, für Shows. Es ist natürlich so, dass die Leute dann plötzlich auch bereit sind, mehr zu zahlen, obwohl du das gleiche Produkt lieferst, derselbe Mensch noch bist, ja, es verändert deinen Wert, deinen Marktwert natürlich, ja.
Wie werden verändert sich der Mensch, also du dich als Mensch durch sowas? Also generell, wenn jemand mit viel Erfolg umhäuft wird, mit viel Fame umhäuft wird, was macht es mit einem?
Es pusht dich in erster Linie natürlich. Du denkst, wow, oh cool, willst natürlich immer irgendwie mehr haben. Für mich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, ich muss gestehen, ich glaube, es ist durch meine Familie und durch meine Freunde so gewesen, dass ich wirklich auf dem Boden geblieben bin. Ich habe auch immer mir sagen lassen, boah, Melissa, du bist so bodenständig, du bist so normal. Und ich habe immer gedacht, ja, wie soll ich denn sonst sein? Also für mich war Let's Dance ein Job. Es war ein unfassbar toller Job. Er war in der Öffentlichkeit, er war im Fernsehen, aber es war auch nur ein Job. Ich habe damit mein Geld verdient, um meine Miete zu zahlen, zu essen, zu trinken, ne, meine ganzen Kosten abzudecken. Und ich habe immer jeden Job ernst genommen, ob das jetzt ein Fernsehjob war oder irgendwie, ich sag mal, nur eine Privatstunde oder ein Hochzeitspaar oder was auch immer. Und ich glaube, dadurch, dass ich das alles so gesehen habe, hat mich das so ein bisschen auch so gelassen, dass ich halt normal geblieben bin. Also weiß nicht, so erkläre ich mir das, weil ich weiß von vielen Kollegen auch, da ist es dann, die hatten vielleicht ein bisschen mehr Erfolg, die sind dann ein bisschen höher, aber dann fängst du halt auch an, dir so eine Mauer aufzubauen. Dann fangen die Leute an zu sagen, oh guck mal, die ist aber zickig oder die ist arrogant. Mhm. Dabei ist es gar nicht die Arroganz, sondern es ist einfach nur der Schutz. Genau.
Ja.
Ja, ich hatte das Problem nicht, also es hat sich alles immer in Grenzen gehalten. Ja, ich hatte 2, 3 Momente damals, gerade wo ich aktiv noch dabei war bei Let's Dance, wo ich dann beim Essen fotografiert wurde oder im ICE zückte der eine ein Handy, wo ich dachte, okay, muss das jetzt sein? Frag mich doch einfach, ne? Aber das sind ja kleine Momente. Also da haben, glaube ich, andere Kollegen noch viel krassere Sachen erlebt. Deshalb, also bei mir hat sich das alles noch im Rahmen gehalten.
Vielleicht dieser Moment, den man hat, wenn man dann auftritt, das beschreibt jeder Künstler, jede Künstlerin immer so ein bisschen anders.
Ja.
In dem Moment sind ja viele kurz vorher immer unglaublich aufgeregt und fast alle sagen immer, ja gut, aber wenn ich dann auf der Bühne bin und das dann tue oder so, dann fällt diese ganze Aufregung weg.
Ja.
Erstmal, also du bejahst es, also ja, ist bei dir auch so.
Genau so.
Und ich versuche irgendwie herauszufinden, warum ist das so? Was passiert in diesem Moment?
Boah, du stellst Fragen, du.
Manchmal hat er gute Fragen. Kannst an einer Hand abzählen, aber sie kommen manchmal.
Also das Verrückte
ist, du hast heute
ist,
Pech.
Ja, ich merke schon. Aber schon okay. Es war, oder es ist immer noch, also selbst wenn ich auf einem Festival zum Beispiel unterrichte und ich weiß, okay, da sind da gleich 100, 200 Paare, vor denen du reden musst und irgendwie deine Choreografie zeigen musst und unterrichten musst, ich bin immer aufgeregt. Es ist einfach so eine, es ist was Positives. Es ist so, oh, ich kann es gar nicht, es sind so wie 100.000 Schmetterlinge im Bauch und es geht immer höher auch. Und ich denke so, boah, es ist wie so eine Vorfreude. Man will einfach starten. Und bei mir wird es eigentlich immer eher schlimmer, wenn es zu lange dauert. Weißt du, wenn es so, wo ich denke so, oh, jetzt kann doch endlich mal starten. Ne? Weil du hast so viel in dir, was raus muss. Es will einfach raus. Also du willst es leben, das, was du halt in dir spürst. Und ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst.
Ja,
und dann in dem Moment, also im Fernsehen war es tatsächlich mal dieser rote Punkt. Ich weiß noch, wenn dieser, ich weiß nicht, wie heißen die, die immer rumlaufen da mit der Steadicam?
Ja, die Camera Operator.
Ja, der rennt ja immer und dann guckst du ihn halt in die Augen, er guckt dir in die Augen, du siehst diesen roten Punkt und denkst so, ja, yeah, und dann denkst du, boom, und dann kommt die Musik und dann bist du einfach nur. Also du lebst das und so ist es auch, wenn ich unterrichte. Ich bin aufgeregt, es kommt die Musik, du wirst angesagt, ne, meine Damen und Herren, da, Melissa Ottis kommt und ich denke so, oh Gott, womit fängst du gleich an? Und oh Gott. Und dann machst du einfach. Also in dem Moment denke ich nicht mehr. Ich bin dann einfach so in meinem Element. Das Witzige ist auch immer, mein Mann sagt auch immer, hey, ich wusste gar nicht, dass du so witzig sein kannst und dass du, oh, du bist ja voll spontan und total, ne, du, was bringst du da für coole Sachen? Und ich denke mir so, ja, keine Ahnung. Also in dem Moment bin ich einfach drin, ich bin in meinem Element, ich bin in der Situation, in der ich mich einfach pudelwohl fühle. Das ist meine Welt und da kann ich einfach ich sein.
Die pure Melissa. Also
ja,
das Denkapparat ist so ausgeschaltet. Kannst du das mit in dein Leben nehmen?
Manchmal ja, meistens nein. Das ist so das Deutsche, weil ich bin ja gemischt. Ich bin zwar komplett Spanisch.
Aber in Hamburg geboren.
Ja, ja, aber ich bin also wirklich komplett, also ne, meine Eltern sind beide aus Andalusien und ich habe diese spanische Leidenschaft, diese Sprudelige. Ich bin auch immer, alle sagen mir so, komm, ne, komm mal runter und so, aber das kann ich dann irgendwie nicht. Ich bin so, wie ich bin. Aber das Deutsche ist dann doch dann manchmal der Kopf, der dann einschaltet und dieses, machst du alles richtig? Was könnten denn die anderen denken? ja, ne, was musst du anders machen, damit der und der dann auch happy ist? Und das kommt dann schon auch manchmal dann hervor.
Hamburgische Spanierin, vielleicht hören wir nachher mal Spanisch mit plattdeutschem Akzent.
Das wär noch mal echt ein Versuch wert, definitiv. Ich habe auch noch eine Frage zu Let's Dance. Da muss ich noch mal einmal hingehen, weil mich einfach interessiert, wie denn die Juroren so sind. Man hat ja schon einen gewissen Respekt vor den Damen und Herren, wenn man die Sendung gesehen hat. Wie sind sie denn so tatsächlich dann bei euch gewesen?
Also ich fand die immer total süß. Also klar, Joachim ist Joachim, ne? Der muss natürlich auch diese Rolle haben, aber es ist auch wichtig, er schaut das Ganze ja ein bisschen kritischer an, ne? Er fängt an, diese ganzen Tanzaspekte auch zu kritisieren, ne? Fußführung, die Technik halt, die jeder Tanz auch mit sich bringt, das Miteinander im Paar, ne? Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Komponente, weil es geht ja auch ums Tanzen. Hier und da kann er vielleicht, wobei ich glaube, das hat sich so ein bisschen verbessert, also manchmal war er schon sehr, ne? Sehr, sehr,
genau.
Sehr, sehr direkt.
Ja, genau.
Mozzi ist einfach Mozzi. Also Mozzi ist eine total herzliche Person, die...
Mozzi nennt ihr ihn auch?
Mozzi.
Ach so!
Mozzi, das ist die nächste. Ja, ja. Ich gehe von Joachim zu Mozzi.
Super, und ich hab jetzt gedacht, Mozzi, bei Joachim, Mozzi, weil er immer nur am Rummaulen ist. Da habe ich gedacht, so, ich nenne ihn also hinter der Kamera Mozzi.
Mozzi, der Mozzi. Mozzi Mabuse, genau. Nee, also aber der Mozzi, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte das auch dem Joachim mal... Nein, aber so viel Mozzi...
gefunden, weil ich muss ich jetzt noch mal eben reinbringen, ich habe letztens eine Fußballsendung gesehen und ich weiß,
Joachim, oder
ja, nicht? Ich habe keine Ahnung, was er da zu suchen hat, aber er hatte tatsächlich ein bisschen Ahnung vom Fußball, muss ich
ja,
sagen.
Ja, hat er auch.
Bei Doppelpass war das, okay. Doppelpass. Und da war er auch nur wieder am Rummotzen und deswegen habe ich gedacht, ey, der ist ja nur am Motzen. Ja,
der ist
und
halt schon sehr deutsch, ne?
Wobei er ist einfach wirklich, sagt es ja recht sachlich, die Kritik und so. Ne?
Natürlich,
und
natürlich.
Ist natürlich dieser Rahmen dieser Show. Ich glaube, wenn das auf einer Weltmeisterschaft wäre, dann würde niemand sagen, der ist ein Motziger, nee, sondern würde sagen, so was für lieber Juro.
Ja, aber es ist ja eine Show. Also ja, ich finde, klar. Ne, es ist eine Show und das ist noch, sollte man irgendwie ein bisschen abgrenzen. So
ja, aber es hält sich, finde ich, alles noch im Rahmen. Okay. Also ich finde, die komplette Jury, die harmonisiert so ganz gut. Ne? Also wir haben den etwas kritischen Joachim, dann Mozzi ist einfach pure Leidenschaft. Die ist ja zusätzlich natürlich zu ihrem Wissen, ich meine, die sagt ja auch, also kritisiert ja auch Dinge, die im Tanzen da passieren.
Die kann auch
ne?
beides.
Die
also
kann beides, definitiv. Aber, ne? Und Roche ist einfach, der, finde ich, sorgt immer für gute Laune, ne, für das gewisse Etwas auch und
Aber wäre das nicht auch vielleicht was für dich mal in diese Jury reinzugehen oder würdest du sagen, nee, ist nicht meins?
Keine Ahnung. Ist eine gute Frage.
Ja,
ich habe ja immer auch. Also ich hätte ja eher Lust, so im Bereich Moderation. Klar, die Viktoria ist gerade da, die ist auch super. Backstage zum Beispiel könnte ich mir ganz gut vorstellen, so ein bisschen Interviews zu führen. Jury, ist eine gute Frage.
Find
was meinst
auch.
Du?
Ich würde das vorstellen. Ich auch, total.
Ja.
Aber ich könnte mich auch, du kannst
also so
toll
zweite,
frei reden.
Ja, und so eine zweite Frau da im Dings, ne, im Jurypult da, das wäre doch mal ganz nett.
Finde ich total gut. Ja. Aber wie gesagt, auch Moderation, also du kannst so toll frei reden. Also,
danke.
Und du kommst ja aus dem, ich meine, das Schöne ist ja, das ist ein Heimspiel, du kommst ja aus dem Bereich. Ne?
Ja.
Also.
Aber es ist natürlich bei mir sehr, sehr lange her schon, ne? Es sind 10 Jahre, 11 Jahre.
Na, verlernt man nicht.
Nee, das stimmt. Verlernt tut man es wirklich nicht. Und es würde so ein bisschen frischen Wind in die ganze Sache vielleicht bringen, ne?
Ich finde, das ist eine gute Geschichte. Also,
ich hab euch gern.
Falls du zuhörst, ne?
Genau.
Ja, alright. Ja, also sehr, sehr spannend, die Hintergründe zu Let's Dance. Also, ich frage jetzt nicht, ob du Jens das beibringen könntest, weil wir wissen, dass es wäre zwecklos.
Ja.
Aber.
Weißt du was? Das machen wir mal.
Oh, nein.
Doch, für meinen YouTube-Kanal. Das machen wir. Aber mit euch beiden.
Ja, dann bitte.
Ah, okay.
Wobei, er kann sowas ja noch ein bisschen sogar. Auch wenn er ein
Einzelner ist. Naja, ich will jetzt auch nicht große Klammer haben. Sonst, naja, was versage ich da?
Jetzt nicht mehr. Ja gut, also Deal. Wir machen es.
Okay.
Wir machen es.
Abgemacht.
Okay. Oh Gott.
Ja, da hast du jetzt was aufgebürdet.
Obwohl
sportlich war Jens ja eigentlich immer sein Leben lang. Ne?
An meiner Sportlichkeit wird das nicht scheitern.
Genau, an allem anderen.
Genau.
aber wisst ihr, was ich unbedingt nochmal sagen muss? Das ist echt verrückt. Ich meine, 11 Jahre ist es her bei mir. Ne?
Ja.
Und immer noch werde ich darauf angesprochen. Es ist immer noch, dass
also war das auch gut?
Ja, natürlich war das gut. Klar. Und ich bin so dankbar. Es war ja eine super, super schöne Zeit. Ich habe so viel gelernt über mich selbst auch. Ich habe mich sehr verändert natürlich auch. Ich hatte natürlich auch nicht so schöne Momente. Aber ich finde ja immer, dass man gerade aus solchen Erlebnissen noch stärker wird und irgendwie noch mehr lernt, ne? Und ich habe so viele tolle Menschen auch kennengelernt und das alles hat mich geprägt. Und ich wäre jetzt nicht der Mensch, der ich bin, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Ja. Also da bin ich schon sehr dankbar für.
Das glaube ich, ja. Ja, es gibt dann noch einen großen Teil in deinem Leben, wo du das, was dir vielleicht, ja, was heißt geschenkt wurde, du hast es dir natürlich auch erarbeitet, das Ganze, ne? Ja. Aber wo du so ein bisschen was zurückgeben möchtest. Und zwar die NCL-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die sich der Forschung der Kinderdemenz unterstützt und verschiedene Maßnahmen ergreift, um den Kindern da ein bisschen was zu ermöglichen, ein möglichst schönes Leben zu bereiten. Und da veranstaltest du ja auch richtig Galas für und sonstiges. Ja. Erzähl doch mal vielleicht kurz die NCL-Stiftung. Was steckt dahinter? Und vor allem, inwiefern bist du mit ihr verbunden?
Also es fing tatsächlich damals mit Let's Dance auch an, deshalb auch da bin ich Let's Dance dankbar. Als ich 2013 gewonnen hatte, hat mich die Stiftung angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Botschafterin hier und da mal für die halt etwas zu machen, sei es mal zu moderieren, mal eine Show zu tanzen oder mal bei einer Versteigerung einen Gutschein von mir, ne, zu schenken für eine Tanzstunde mit mir. Also viele, viele verschiedene Sachen und für mich war das recht schnell klar, dass ich das auf jeden Fall mache. Und seitdem, wie gesagt, über 10 Jahre, habe ich immer wieder irgendwas ehrenamtlich für die Stiftung gemacht. Habe eine Familie auch kennengelernt, die in Hamburg lebt, die ich immer wieder besucht habe, wo ich dann auch wirklich, wie soll ich sagen, fertig war so ein bisschen danach. Ich habe die Familie kennengelernt, bin dann da raus und musste mich erstmal sammeln. Also ich musste wirklich weinen, weil ich dachte, oh Gott, okay, es geht dir wirklich gut, Melissa. Ja. Ne? Es ist, also ich fand das so, es hat mich so umgehauen, wie diese Familie mit dieser Krankheit umgeht. Also wie trotz der Krankheit dieses Mädchen so positiv war, wo ich dachte, okay, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Und vor 2 Jahren, als ich 40 wurde, hatte ich dann die Idee, weil natürlich alle gefragt hatten, okay, Melissa, was wünschst du zum Geburtstag? Ich so, boah, mir geht's gut, ich bin gesund, ich brauche eigentlich nichts, spendet. So, und dann hatte ich den Gedanken, okay, du kennst mittlerweile so viele Leute, warum machst du da nicht etwas Größeres draus, ne? Ein paar Promis auch noch einladen und machst da eine richtige Veranstaltung. Und so ist das Ganze dann entstanden für meine eigene Charity-Veranstaltung, dass ich dann zu meinem 40. eingeladen habe. Das war in Hamburg am Hafen in einer super schönen Location. Es war eine Mischung aus Promis, es waren Familie, Freunde da, es war natürlich auch High Society aus Hamburg, wo ich wusste, okay, die sind vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr zu spenden, weil sie es halt auch haben. Und an dem Abend haben wir, ich glaube, das waren 7.000, 8.000 Euro dann, Spenden gesammelt. Und dann war es wieder ein Selbstläufer. Also dann für mich war eigentlich der Gedanke, ich mache das einmal. Und dann war die Veranstaltung aber gerade durch und dann alle so, ja, nächstes Jahr dann wieder. Und ich so, ja, nächstes Jahr dann wieder, ja, bis zum nächsten Jahr. Und dann habe ich das nächste Jahr wieder gemacht. Also da im ersten Jahr hatte ich ja Cassandra Steen mit im Boot. Ich weiß nicht, ob ihr die
tolle Sängerin. Super unsympathischer Mensch.
Ja, und sie war zum Beispiel so ein Mensch, und das finde ich halt so toll, auf was für Menschen man trifft. Ich habe sie auf einer Kreuzfahrt kennengelernt und wir haben uns einfach gleich super gut verstanden. Und ich hatte diese Idee, das zu machen und dachte, okay, so ein Live-Konzert wäre doch auch ganz toll, so a cappella, und ich bin ja sowieso ein ganz großer Cassandra-Fan. Und da habe ich sie einfach angesprochen, sagte sie, du, das und das nehme ich für Charity. Ich habe gedacht, okay, ich schaue mal, was ich machen kann. Ich habe nach Sponsoren gesucht, habe natürlich keine Sponsoren gefunden, habe sie dann wieder angerufen und gesagt, du Cassandra, ich zahle alles aus eigener Tasche. Kannst du mir irgendwie so ein bisschen entgegenkommen? Sagt sie, ne, von dir nehme ich kein Geld. Und ich so, okay. Dann kam sie und hat das wirklich ehrenamtlich gemacht. Hat 20 Minuten Konzert gegeben. Und das
passt zu den Menschen, auch ein ganz toller Mensch.
Wahnsinn. Und das war im ersten Jahr. Letztes Jahr hatte ich Martin Rütter dabei, den ich auch über eine RTL-Show kennengelernt habe, wo ich mit ihm getanzt habe. Hundetrainer und Tanzen mit Handicap war das, mit den Kindsköpfen hieß es, glaube ich. Ja, und wir haben uns da auch super gut verstanden. Ich habe ihm davon erzählt, von NCL, Kinderdemenz. Er ist ja sehr engagiert allgemein im Thema Demenz. Und haben uns auch gleich also diesen Nenner gehabt. Und da hat er auch gesagt, okay, Melissa, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Sag ich, ja, komm, moderier. Und das hat er auch gleich gemacht im letzten Jahr. Und das war auch wieder super toll. Und jetzt gerade stecke ich eine Planung für dieses Jahr. Und ich suche tatsächlich immer noch nach einem Special Act, weil es ist natürlich, okay, welcher Name steht auf der Einladung, damit die Leute sagen, boah, warte mal, der Künstler ist da, dann will ich auf jeden Fall dabei sein. Ich bin halt immer sehr verrückt, ne? Ich träume sehr groß. Ich denke mir immer, mehr als Nein kann es ja nicht sein. Genau, und habe da verrückte Gedanken, wo manche sagen, oh Melissa, nee, das geht doch sowieso nicht. Aber ja, ich probiere es halt.
Ja, und das ist toll. Also wir rufen jetzt hier auch nochmal auf damit, dass wir halt,
Und ich muss natürlich sagen, es ist, wenn du den Künstler direkt kennst, ne, oder halt über einen Kontakt kennst, dann ist es immer einfacher als übers Management. Mhm. Bei Charity ist natürlich, ich habe kein Budget. Und ich verstehe natürlich, wenn die Leute sagen, du Melissa, es geht nicht, ne, wir können nicht nur Charity machen, ne, oder wir unterstützen schon andere Sachen. Es gibt einfach zu viele Dinge, die man unterstützen könnte. Mhm. Und NCL ist ja eine seltene Erkrankung. Wenn wir nochmal kurz zum Thema NCL auch zurückkommen. Mhm. Es ist eine seltene Stoffwechselerkrankung und die ist nicht so bekannt. Deshalb ist es so wichtig, diese Krankheit bekannter zu machen, damit auch die Familien, die ein betroffenes Kind haben, nicht so lange auf der Suche nach dieser Diagnose sein müssen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich muss mit meinem Kind Jahr für Jahr von Arzt zu Arzt rennen und keiner weiß, was mein Kind hat. Also es muss schrecklich sein einfach nur.
Ja, und vor allen Dingen, also ich habe mich ja auch nur mit der NCL-Stiftung beschäftigt. Also ich unterstütze sie auch auf meine Art und Weise.
Dann machst du richtig toll.
Danke, danke. Und ich bin damals drauf gekommen durch meine Mutti, weil die ist an Demenz erkrankt, ist daran noch verstorben. Und dann beschäftigt man sich damit. Und dann habe ich gelesen im Internet Kinderdemenz.
Verrückt.
Und ich dachte, Kinder, das gibt's doch nicht, das kann es doch gar nicht geben. Kinder können doch keine. Für mich war das so fest in meinem Kopf verankert, dass das nur ältere Menschen kriegen oder Menschen im mittleren Alters, aber doch nicht Kinder, dass Kinder sowas bekommen können. Und als ich das dann, habe ich mich dann eben schlau gelesen und dann bin ich halt eben auch auf die NCL-Stiftung gekommen. Und ich glaube auch alleine schon deswegen, dass du diese Charity machst, aber auch, dass die NCL-Stiftung überhaupt darauf hinweist, dass es diese Krankheit gibt. Ne? Das sensibilisiert ja auch die vielen Menschen und weist darauf hin und das kann ja helfen. Ne?
Also ich muss gestehen, auf meiner Veranstaltung, ich glaube 90%, wenn nicht mehr, kamen zu mir und meinten, also Melissa, wir kannten das gar nicht. Na, also auch ganz viele Schauspielerinnen, die ja auch Kinder haben, die waren total, also überrascht. Na, und NCL, ich meine, ich finde, klar, das mit dem Alter ist auch was Schlimmes, also Demenz überhaupt, ne, nicht schön. Aber bei Kindern finde ich das halt noch mal heftiger, weil das nicht nur den geistigen Zustand betrifft, sondern den kompletten körperlichen Zustand. Genau. Ne? Und die Kinder erblinden sehr früh. Im Schulalter beginnt es meistens. Die haben epileptische Anfälle, die verlieren ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten. Und das Schlimmste, finde ich überhaupt, ist, dass sie ja ganz bewusst ihre Krankheit erleben, ne, bewusst erleben. Mhm. Und dementsprechend natürlich auch Wesensveränderungen dazu kommen, Panikattacken. Und also es ist, weiß nicht, ich finde das, also mir zerbricht jedes Mal das Mama-Herz einfach nur und ich, und das kann halt wirklich jeden treffen. Und wenn ich könnte, ich würde so viel mehr machen. Also wenn ich mehr Geld hätte, ich würde viel mehr rausgeben. Und
zumal uns ja auch auf der Lesung erzählt wurde, dass die Forschung an der Kinderdemenz auch der Altersdemenz hilft.
Genau, es gibt so viele Schnittmengen und man könnte viel, viel mehr zusammen einfach auch was schaffen.
Ja.
Und das ist natürlich unser Ziel. Und wir als Stiftung, also ich bin jetzt ja seit Januar fest im Team.
Na toll, haben Sie eine gute
Playerin. Ich freue mich auch im Fundraising und Projektmanagement. Für mich natürlich eine riesige neue Herausforderung. Ich lerne jeden Tag was Neues. Mhm. Ich habe ein tolles Team. Wir sind ein kleines Team, aber ein wirklich, also ich bin so dankbar dafür. Und das ist einfach auch, du gehst nach Hause und jedes Mal denke ich, okay, du hast was Sinnvolles gemacht. Mhm. Du machst was Sinnvolles, ne?
Ja.
Und unsere Aufgabe, wie du schon sagst, ist natürlich auch Gelder zu generieren, um die Forschung zu fördern.
Ja. Ne? Zu unterstützen, die NCL-Stiftung. Webseite, hast du die im Kopf?
Natürlich. NCL-Stiftung.de.
Wir machen auch noch für den Videopodcast, legen wir noch ein Insert rein, ne?
Ja, machen wir.
Ja, sehr gut.
Genau. Ja. Also ich fand auch vor allem bei der Lesung, die wir für die NCL-Stiftung zusammen gemacht haben, aus den Büchern von Jens, ist uns aufgefallen, man kriegt natürlich, wie du schon selber sagst, viele Anfragen als Künstler für die Stiftung, für die Stiftung. Aber was mir persönlich total aufgefallen ist, ist, dass der Kontakt mit allen da so herzlich war und so persönlich war. Mm. Und dass man richtig merken konnte, die arbeiten jetzt nicht hier für eine Stiftung, machen ihr Ding so Strich nach Faden oder so, sondern waren da alle so mit voller Begeisterung, so wie du da erzählt hast. Das ist so eine wichtige Sache und alle hatten so eine sympathische Art und so charismatisch und sagen so, ey geil, freuen sich über jede Hilfe und so. Und das ist mir total aufgefallen, so rausgestochen. So.
Schön.
schön. Das Ganze. So. Also von daher wichtige Sache. Ja, alle, die sich damit noch nicht auskennen, beschäftigen wollen, beschäftigt euch gerne damit. Es ist eine wirklich wichtige Sache, die sehr
unterstützenswert ist. Ja, und jeder Euro zählt halt wirklich. Also für mich war damals dieser Satz, es sterben zu wenig Kinder. Es ist halt eine seltene Erkrankung. Ja, heftig, ne? Und ich so, Moment mal, es reicht ein Kind eigentlich. Ja. Ne? Und wirklich jeder Euro hilft. Und wir hatten jetzt gerade eine tolle Veranstaltung, wo wir einen Edeka-Markt hatten. Die haben Pfandbons gesammelt und da sind 4.500 Euro zusammengekommen. Ja, nur mit Pfand, cool. Wo ich dachte, ist doch einfach.
Ja, ne? Ja genau, so diese Sachen. Ne? Und das ist, so einfach eigentlich. Jeder kann das irgendwo machen. Man muss auf die Idee kommen und dann einfach mal sagen so, klick, ich mache es und setze es um. Und wie du schon sagst, und jeder Euro zählt. Ja, ne? Also egal, was zu kommen, es zählt auch einfach nur der Wille. Und wenn man eben nicht eine große Summe zusammenbekommt, aber man kann darauf hinweisen und es wird wieder anderen Leuten präsent, dass es diese Krankheit gibt, weil das wissen auch noch viel zu wenig.
Ja.
Absolut, ja. Du bist sowieso, so wie es du es uns erzählt hast, ein Mensch, der sehr gerne mit Menschen zu tun hat.
Ich liebe es.
Passt vielleicht auch die Tätigkeit bei der NCL-Stiftung dazu, aber das zieht sich so ein bisschen durch dein ganzes Leben durch. Ja. Wenn wir im Vorgespräch Terminfindung immer, dann warst du entweder Fuerteventura oder du warst auf Mallorca oder du warst in Magdeburg und hast nicht gesehen. Also du kommst sehr, sehr viel rum.
Ja.
Ist das notgedrungen so oder reist du auch gerne, begegnest gerne anderen
Menschen? Ich liebe es zu reisen. Ich begegne sehr gerne verschiedenen Menschen. Ich finde das immer wieder toll, auf was für Menschen man treffen kann, wenn man ins Gespräch kommt. Und ich hatte so ganz, ganz vereinzelt so Momente, zum Beispiel, ich habe lange in Freiburg gelebt, habe dort auch immer gekellnert, um mir das Tanzen zu finanzieren. Und da war eine Familie, die kam, glaube ich, aus Südamerika, Mama, Papa und zwei Kinder. Und plötzlich lag auf diesem Tisch, als sie dann gegangen sind, beim Trinkgeld noch ein kleiner Zettel mit einer Notiz auf Spanisch. Da stand: Du bist so ein bezaubernder Mensch, folge immer deinem Herzen und bleib, wie du bist.
Ne? Wie schön ist
das? Und ich nur so. Ja, und solche Sachen erlebe ich so oft einfach, wenn du auf Menschen offen zugehst und Dinge auch zulässt, ne? Und eine gewisse Nähe auch zulässt und dann in diese Gespräche kommst. Und immer wieder erlebe ich dann solche Momente, dass du auf so Menschen triffst, wo du denkst, wow. Und das sind so Momente, die mir Energie schenken, weil in meinem Job, ich gebe ja sehr viel. Ich bin, ne, das Unterrichten ist immer ein Geben. Du bist immer am Lächeln, du bist immer, ne, da für alle da. Und das sind für mich dann so meine Momente, wo ich dann wieder Energie tanke und einfach nach oben gucke und sage, danke. Also es ist einfach verrückt, auf was für Menschen du triffst. Und ich liebe es. Also ich könnte, am liebsten würde ich mein Buch gerne schreiben und einfach darüber alles runterschreiben.
Unterstützt dich gerne.
Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
Oh, wir kriegen das zusammen.
Du erstmal musst du ein bisschen tanzen.
Tanzen und Buch schreiben, wir haben ein paar Aufgaben.
Nee, es ist einfach, es ist so toll und das möchte ich auch unserem Sohn auch mitgeben. Und das, also mein Mann ist da ja genauso. Wir wollen einfach diese Weltoffenheit weitergeben und also komm ins Gespräch mit Menschen und dann merkst du plötzlich, ach guck mal, der kennt den und hier und dann schließt sich da wieder der Kreis und dann, weiß ich nicht, ach du kommst da, ach das hast du hier und es ist so, ich finde es so spannend, ich finde es so toll, was auch Menschen erlebt haben, ich finde es immer total spannend, warum ist der Mensch zu dem geworden, was er ist, was hat er erlebt, was für Parallelen gibt es vielleicht und dann, weiß ich nicht, also absolut. Mich fasziniert das.
Gerade wenn man in dem Moment offen ist, wenn man Menschen begegnet. Ja. Viele sind ja auch immer sehr bei sich wenn die neue Menschen kennenlernen. Aber wenn man offen ist ein Stück weit und sich darauf einlässt und auch hinhört und darauf achtet und versucht, diesen Menschen wahrzunehmen, dann nimmt man, wie du so auch sagst in etwa, nimmt man einfach auch sehr, sehr viel für sein eigenes Leben mit. Dann trifft man auf Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben, die du gerade durchmachst.
Ja. Ja.
Und der weiß da oder die weiß da gerade eine Lösung für oder so. Ne?
Ich bin ja auch, also ich habe ganz viele tolle Frauen in meinem Leben kennengelernt, auch ältere, durch diese ganzen Tanzreisen auch, die mich so inspiriert haben und wo ich mir denke, boah, was haben die alles erlebt und was sind das für starke Persönlichkeiten, wo ich immer denke, also die stärkste Persönlichkeit für mich ist ja sowieso meine Mama und ich bin immer jemand, der, also ich schaue mir gerne Dinge ab, ich hole mir gerne Rat bei anderen Leuten auch und und das ist das Tolle an meinem Job, einfach diese Vielfältigkeit an Menschen.
Erweitert den Horizont. Ne?
Ja, und dann auch, wenn einfach einer zu dir kommt und sagt, danke, Das finde ich
manchmal
so,
das einfach, ist so, so Danke zu
das
sagen.
Ist so, ne? Wie wertvoll das ja, sein ja, kann. Ne? Das ist so stimmt. Schön.
So ein
ja.
unterschätztes Wort.
Mhm. Ja. Es ist wirklich ja. ein ganz großes,
Wort. Es ist so simpel. Ne? Ja. ja, doch, doch.
Lebst du deine Träume, deine Sehnsüchte aus derzeit? Läuft es so, wie du das vorstellst?
Ich fange an, das intensiver und bewusster zu machen. Und tatsächlich, seitdem ich den Kleinen habe, der jetzt mittlerweile 5 ist, also vorher war ich sehr natürlich auf die Karriere fixiert, auf das Sportliche, ne, auf die Erfolge. Und mit dem Kleinen komme ich wieder ein bisschen runter und sehe ganz, ganz viele Dinge wieder anders. Meine Perspektive hat sich komplett verändert und es fühlt sich gut an. Also einfach so andere Dinge für wichtig zu empfinden.
Anders gut.
Anders gut, genau. Also bewusster zum Beispiel Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Und das Leben ist ja so schnell. Ne? Es ist so, alle, keiner hat mehr Zeit. Alle sind so, ah oh nee. Und dann guckst du nach Termin, wann können wir uns denn treffen? Und da versuche ich so ein bisschen bewusst damit umzugehen.
Schön.
Ja.
Witzig, das sagen so viele, eigentlich nicht witzig, aber das sagen ganz viele, viele Gästinnen und Gäste bei uns, diese Schnelllebige, ja. dass das so die alle so ein bisschen erschreckt, abschreckt.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Ich finde das verrückt. Hm. Ich finde das verrückt, wie so zack, eine Woche und noch eine Woche gefühlt schon ja. wieder Weihnachten.
Allerdings, wenn ich jetzt dich so einschätzen müsste, so in so einem Schwedenhäuschen, wo nichts drumherum
ist, Nee. Ich weiß nicht, ich war einmal, das wurde mir geschenkt bei so einer Kartenlegerin. Hatte ich so einen Gutschein, ja. ne? Und dann bin ich hin und dann sagte sie, ja, worüber möchtest du sprechen? Da habe ich gesagt, ja, ich möchte mich endlich mal setteln und zur Ruhe kommen. Und dann fing sie so an, die Karten umzudrehen, guckt mich an. Wirklich? Ich so, ja. Sag ich, wieso? Sagt sie, also laut Karten musst du in die Welt hinaus. Ne? Und es ist natürlich so, und das ist so ein Zwiespalt in mir, weil auf der einen Seite möchte ich diese Ruhe und dieses ne, Bewusste, aber auf der anderen Seite sprudel ich vor Energie. Und es gibt einfach auf dieser Welt so viele tolle Orte mit tollen Menschen. Aber da halt eine Balance zu finden, das wäre...
Kriegst du noch ein gesundes Mittelmaß.
Ich glaube ja immer, weil ich höre das von ganz vielen, also meine Meinung ist, wonach man eigentlich sucht, ist die innere Ruhe.
Ja.
Es ist eigentlich vollkommen ortsunabhängig. Wenn ich viel in Berlin unterwegs bin, dann ist da drumherum Trouble. Ja?
Ja, ja.
Aber ich habe trotzdem meine innere Ruhe.
Ja.
So. Und ich glaube, ein Ort kann jemanden inspirieren dazu und kann auch was verändern, gar keine Frage. Aber ich glaube, wonach man sich sehnt, ist so ein bisschen diese innere Ruhe zwischen den ganzen.
Ja. Und wisst ihr, was ich schwierig finde? Also da versuche ich jetzt mal ganz offen drüber zu reden. Weil es bestimmt vielen geht, die so intensiv auch einen Leistungssport betrieben haben. Also ich meine, das war ja 100% mein Lebensinhalt. Ich war nicht auf Klassenreise mit, ich war auf vielen Geburtstagen nicht mehr eingeladen, weil boah, die ist ja sowieso nicht da, die hatte keine Zeit. Ne? Also ich habe ja wirklich nur für das Tanzen gelebt. Und wenn das plötzlich nicht mehr da ist, warum auch immer, ne? Bei manchen ist es aus Verletzungsgründen, private Gründe, was auch immer, es gibt keinen Tanzpartner mehr, dann fällt so ein großer Teil von dir weg und du fällst erstmal in so ein krasses Loch. Und das war bei mir ja auch so. Für mich war erstmal so, okay, wer bin ich? Was bin ich? Also was kann ich überhaupt? Wo will ich hin? Es war so schwer für mich, da einen Weg zu finden. Also das war wirklich, also das war eine große Herausforderung. Bei mir kommt dann auch noch so ein bisschen dieses Spanisch-Deutsch. Also ich fühle mich super wohl in Deutschland, aber halt auch super wohl in Spanien. Bin ich jetzt Spanisch? Bin ich jetzt Deutsch? Weißt du? So.
Identitätssuche.
Ey, das ist, also das war schwer. Es ist immer noch schwer. Also da kämpfe ich immer noch manchmal auch mit mir. Und das, weil du sagst, die innere Ruhe. Und ich glaube, wenn du da erstmal so für dich das gefunden hast, okay, wer bist du? Oder hört das überhaupt irgendwann mal auf? Also,
ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil man verändert sich ja auch. Man hat immer wieder neue Eindrücke.
Ja.
Und ich glaube, man darf niemals aufhören, sich selbst zu finden, sage ich mal so, weil man sich ja auch weiterentwickelt und immer ein anderer Mensch wird.
Ja.
Aber so diese innere Ruhe ist ja so ein bisschen so, dass egal was drumherum ist, man hat so seine Basis, sage ich mal so. So beschreibe ich das so von meinem Gefühl her. Und dann kannst du damit mit dieser Basis auf alles Mögliche drumherum reagieren. Aber du kannst sie natürlich, wenn dich irgendwas emotional auffühlt, auch mal wieder verlieren und musst sie neu wiederfinden.
Also bei mir sind es tatsächlich die Menschen dann immer. Also oft, wenn ich denke, oh Gott, jetzt geht gerade gar nichts mehr oder ich bin in einem Loch, dann begegne ich wieder irgendeinem Menschen. Mhm. Also auch meistens auf einer Tanzreise und denkst so, ah, boom, ne, so zack und dann geht's wieder.
Schön, also klar.
Ja, und das ist ja auch gut so. Ja. Das muss auch so sein.
Ja.
Das ist auch der Wandel, der dazu gehört.
Ja, ja, definitiv.
Ja.
Spannend.
Ja, spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Du bist eine ganz spannende Persönlichkeit. Und, ja.
Dankeschön.
Ich würde sagen, das weit und über die Grenzen hinaus unterschätzte Wort wollen wir jetzt gerne zu dir sagen. Danke.
Oh, danke
dass
an
du,
euch.
Dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und ein bisschen aus deinem Leben und erzählt hast.
Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
War auch sehr schön. Danke.
Ich freue mich aufs Tanzen mit euch beiden. Ne?
Ja.
Und auch Buchschreiben.
Bis bald.
Bis bald.
Draußen, bis zur nächsten Folge.